Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Propheten Habakuk, Kapitel 3, die Verse 2 und 16 bis 19. Dies ist das Gebet des Propheten Habakuk nach Art eines Klageliedes. Herr, ich habe die Kunde von dir gehört, ich habe dein Werk gesehen. Herr, mache es lebendig in naher Zeit und lass es kund werden in naher Zeit. Im Zorne denke an Barmherzigkeit. Weil ich solches höre, bebt mein Leib, meine Lippen zittern von dem Geschrei. Fäulnis fährt in meine Gebeine und meine Knie beben. Aber ich will harren auf die Zeit der Trübsal, bis das Volk heranzieht, das uns angreift. Da wird der Feigenbaum nicht grünen und es wird kein Gewächs sein an den Weinstöcken. Der Ertrag des Ölbaums bleibt aus und die Äcker bringen keine Nahrung. Schafe werden aus den Hürden gerissen und in den Ställen werden keine Rinder sein. Aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott meinem Heil. Denn der Herr ist meine Kraft, er wird meine Füße machen wie Hirschfüße und wird mich über die Höhen führen. Wir wollen zunächst einmal zurückkommen auf das Wort aus Kapitel 2, Vers 20. Darüber haben wir vor einigen Wochen gesprochen. Da heißt es, aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel, es sei vor ihm Stille aller Welt. Habakuk konnte das Handeln Gottes nicht verstehen. Obwohl die Zustände im Volk Israel gottlos waren, hielt Gott sich mit seinem Handeln zurück. Herr, wie lange soll ich schreien und du willst nicht hören? Wie lange soll ich zu dir rufen, Frevel, und du willst nicht helfen? Warum lässt du mich Bosheit sehen und siehst dem Jammer zu? Raub und Frevel sind vor mir, es geht Gewalt vor Recht. Darum ist das Gesetz ohnmächtig und die rechte Sache kann nie gewinnen, denn der Gottlose übervorteilt den Gerechten, darum ergehen verkehrte Urteile. Und als nun Gott auf sein dringliches Flehen antwortete, da wurde dadurch sein Problem nicht gelöst, im Gegenteil, es wurde noch größer. Gott wollte die grausamen und machtlüsternen Chaldäer, also die Babylonier, die mindestens genauso schlimm waren, die ihre Erfolge auf ihre Götter und auf ihre eigene Kraft zurückführten, als Zuchtroute für Israel gebrauchen. Und es würde dadurch nur ein Übel durch das andere ersetzt. Allgemein umfassende Gerechtigkeit würde dadurch nicht garantiert, im Gegenteil. Das war, so haben wir gesagt, Gottes Handeln mit den Juden die ganzen vergangenen Jahrhunderte hindurch. Das Gericht Gottes kam über sie, weil sie den Messias verwarfen, sie wurden verfolgt, sie wurden ermordet von Völkern und Menschen, die ebenfalls gottlos waren, zum Teil unter dem Deckmantel der sogenannten Christenheit. Auch sie, diese Völker und Menschen, sind dem Gericht Gottes nicht entgangen. Und so erging es damals dann auch den Chaldäern, den Babyloniern, die über Israel herfielen und dann wiederum von den Persern in ihrer Schreckensherrschaft abgelöst wurden. Und mitten auf all diesen Gerichtswegen mit Israel und der Völkerwelt schreibt Gott der Herr seine Heilsgeschichte mit denen, die ihr Vertrauen auf den Gott setzen, der sich in dieser Welt in seinem geliebten Sohn, in unserem Herrn Jesus Christus, in Kreuz und Auferstehung geoffenbart hat. Diese Menschen üben sich darin, das Handeln Gottes in dieser Welt, worin ja ihre kleine Existenz eingebunden ist und auch sonst in ihrem persönlichen Leben im Glauben zu akzeptieren. Sie üben sich darin, Gott Gott sein zu lassen. In seinem souveränen Handeln, nach dem Wort aus Psalm 46, 11, seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. In ehrfürchtiger Stille wurden im Tempel die Opfer dargebracht, die den Sünder mit Gott versöhnen sollten. Hier lernte man Gott in seiner Reinheit, aber auch in seiner Barmherzigkeit, in seiner großen Liebe zum Sünder, in seiner Gnade kennen. Und all diese Opfer wiesen hin auf das Lamm Gottes, das der Welt Sünde getragen hat. Nun, wer das Werk der Erlösung durch das Blut Jesu im Glauben angenommen hat, vorgeschattet in den vielen Sühn- und Brandopfern, die im Alten Testament im Tempel dargebracht wurden, der ist auch grundsätzlich versöhnt mit den Wegen, die Gott uns ganz praktisch in dieser Welt führt. Wir müssen bedenken, dass der Weg der Erlösung, den Gott gegangen ist, indem er seinen Sohn stellvertretend für uns geopfert hat, ja ein Weg ist, der für uns, für unsere Natur, für unser natürliches Empfinden und Denken völlig befremdlich ist, ja sogar ärgerlich ist. Das sehen wir in der Geschichte des Volkes Israel ganz deutlich. Ich lese uns einmal einige Worte aus dem Römerbrief am Ende des 9. Kapitels und Anfang des 10. Kapitels. Da wird deutlich, wie dieses Volk Anstoß nahm an dem Erlösungswerk Gottes in Christus Jesus. Und genau dieselben Worte gelten auch uns, wie wir von Natur aus sind und von Natur aus zu Gott stehen und auch zu seinem Erlösungswerk, dass wir Anstoß nehmen, dass es uns gar nicht gefällt, dass hier einer an unserer Stelle gehandelt hat. Da heißt es hier, Israel aber hat nach dem Gesetz der Gerechtigkeit getrachtet, also auf dem Wege des Haltens der Gebote Gottes, nach dem Gesetz der Gerechtigkeit getrachtet und hat es doch nicht erreicht. Warum das? Weil es die Gerechtigkeit nicht aus dem Glauben sucht, sondern als komme sie aus den Werken. Sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes. Wie geschrieben steht, Jesaja, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zuschanden werden. Liebe Brüder, meines Herzens Wunsch ist, und ich flehe auch zu Gott für sie, dass sie gerettet werden. Denn ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, und jetzt kommt's. Wohl Eifer für Gott, aber ohne Einsicht, ohne Verstand, ohne göttliche Einsicht. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten, und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Das ist also das Entscheidende hier, was vom Volk Israel insgesamt ausgesagt wird, sowohl natürlich zunächst einmal im Blick auf die Vergangenheit, aber wir können es auch anwenden auf unsere Zeit. Sie wollen der Gerechtigkeit Gottes in Christus nicht untertan sein. Sie wollen sich nicht dem Plan Gottes zu ihrer Erlösung anpassen. Sie wollen ihre eigene Gerechtigkeit vor Gott aufrichten. Sie wollen durch die Werke des Gesetzes vor Gott gerecht werden. Wir denken einmal besonders auch an die orthodoxen Juden. Denn Christus ist des Gesetzes Ende. Und nun kommt dieser herrliche und wunderbare Satz. Das Zentrum des Evangeliums. Wer an den glaubt, an Christus glaubt, der ist gerecht. Wenn du an Christus glaubst, als an deinen Erlöser, der stellvertretend deine Schuld und Sünde getragen hat am Kreuz auf Golgatha, dann bist du vor Gott gerecht. Dann darfst du ihn preisen dafür, dass du eine Gerechtigkeit hast, die du von Natur aus gar nicht haben möchtest, die Gott dir aber geschenkt hat in seinem Sohn, in dem Herrn Jesus Christus. Also wir sehen, Das Werk der Erlösung ist etwas, was wir uns von Natur aus nicht ausgedacht hätten. Im Gegenteil, wir stoßen uns daran. Wir dürfen das nicht nur auf das Volk Israel beziehen. Das ist unsere Natur. Das ist meine Natur. Sie möchte lieber Gott etwas bringen, worauf sie stolz sein kann. Der Ruhm soll nicht allein Gott gelten, sondern der Ruhm soll auch mir gelten. Das ist unsere innere Einstellung. Und wenn wir Freude haben jetzt, wenn uns das Evangelium von Christus, den Gott für uns gegeben hat, kostbar und köstlich sein soll, dann muss ein Wunder geschehen sein an unserem Herzen. Und dieses Wunder nennen wir Wiedergeburt. Dann müssen wir wiedergeboren sein. Dann muss der Heilige Geist in uns wohnen. Dann freuen wir uns an diesem herrlichen Erlösungswerk. Und wenn das geschehen ist, dann können wir auch in Christus Jesus die Wege, die Gott mit der Welt geht und mit uns persönlich geht, die so befremdlich sind oft für uns, verborgene Segenswege, die Gott uns führt, akzeptieren. In Christus Jesus haben wir dann ein Ja-Vater. Versöhnt mit Gott durch das Blut Jesu heißt dann eben auch gleichzeitig, versöhnt zu sein mit den Wegen, die Gott mit uns ganz praktisch geht. Auch wenn wir uns hin und wieder dagegen stemmen und das gar nicht mögen von Natur aus. Wer will schon diese verborgenen Wege Gottes gerne gehen von Natur aus? Aber dann können wir ein Ja dazu sagen in Christus. Ja, wir können wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum göttlich Besten dienen. Wir wissen, dass Gott es gut mit uns meint. Von oben her, von Gott her kommen nur gute Dinge. Alles, was von Gott her kommt, auch was er in unser persönliches Leben hineinlegt, ist gut und heilsam für uns. Wir sind auch versöhnt mit den Wegen Gottes ganz praktisch in unserem alltäglichen Leben in dieser Welt. Und darum ist es so wichtig, dass Christus, der Gekreuzigte, immer wieder im neutestamentlichen Tempel, hier ist ja bei Habakuk vom Tempel im alten Bund die Rede, ja, wenn es heißt, aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Er ist dort gegenwärtig, wo die Opfer dargebracht wurden. Da war er gegenwärtig und offenbarte seine Herrlichkeit. Es sei vor ihm stille alle Welt. Und im neutestamentlichen Tempel, und das ist die Gemeinde Jesu, und zwar aus allen Völkern, aus Juden und aus Heiden, deshalb heißt es hier, es sei vor ihm stille alle Welt, in diesem neutestamentlichen Tempel werden diese wunderbaren Wahrheiten von Kreuz und Auferstehung, von der Erlösung durch das Blut Jesu und von der Teilhabe an seinem Leben, an seiner Kraft und Herrlichkeit verkündigt. Dieser Tempel Gottes, die Gemeinde Jesu in aller Welt, ist der einzige Ort, an dem Gott sein herrliches Wesen und Handeln offenbart. Ist uns das eigentlich bewusst? Es gibt keinen anderen Ort als die Gemeinde Jesu, in der Gott seine Herrlichkeit offenbart. Alles andere kann die Welt oft viel besser als wir. Aber was sie nicht hat, das ist die Herrlichkeit Gottes in Christus und die Verkündigung dieser frohen Botschaft, dieses Evangelium von der Gnade Gottes in Christus. Das kennt die Welt nicht, das hat die Welt nicht und deshalb kennt sie Gott nicht. Und deshalb kennt sie auch uns nicht. Und deshalb auch die vielen Verfolgungen in dieser Welt. Man stößt sich an der Gemeinde Jesu, weil sie dieses Evangelium hat, an dem man sich letztlich stößt. Man stößt sich an dem Herrn Jesus Christus. Darum verfolgt man die Gemeinde. Ansonsten wären wir völlig uninteressant für sie, wenn nicht dieser Hass gegen den Herrn Jesus, den gekreuzigten und auferstandenen Herrn wäre, dann würde man uns zufrieden lassen. Aber sie hasst den Herrn Jesus, darum hasst sie auch uns, diese Welt, die Menschen ohne Christus. Also der einzige Ort, und hier lernt man Gott kennen, und hier lernt man ihn in Ehrfurcht anzubeten. Ja? Wir haben schon darauf hingewiesen, dass es hier nicht um eine drückende Stille geht, um Angst oder dergleichen vor Gott, sondern um eine ehrfürchtige Stille, aus dem Bewusstsein heraus, wie Ter Stegen es sagt, Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. In Ehrfurcht, ja. Wenn wir einmal vor Gott stehen werden in der himmlischen Herrlichkeit, dann wird das in Vollendung der Fall sein. Es wird große Freude sein, aber auch große Ehrfurcht und Achtung vor dem lebendigen, heiligen Gott. In aller Welt also, so heißt es hier, auch hier bei uns, ihr Lieben, auch hier bei uns, so unvollkommen das alles ist bei uns, so ist Gott doch gegenwärtig in seinem Wort und durch seinen Heiligen Geist. Und wie wir vorhin schon gehört haben, wir werden das gleich auch im Heiligen Abendmahl feiern, dass Gott gegenwärtig ist durch diese herrliche Botschaft vom Kreuz. Aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel, es sei vor ihm stille alle Welt. Diese innere Haltung, die wir haben vor Gott, dieses stille Sein vor Gott, dieses Gott sein zu lassen, diese Haltung ist nicht unangefochten. Und sie wird, darauf haben wir auch schon hingewiesen, dadurch gestärkt, dass wir uns immer wieder mit Gottes Wort befassen. Oder sagen wir es einmal anders, wie es ein lieber Bruder, der inzwischen heimgegangen ist, immer wieder formuliert hat. Nicht wir befassen uns mit dem Wort Gottes, das tun wir natürlich auch, sondern Gott befasst sich in seinem Wort mit uns. Gottes Wort befasst sich mit uns. Das ist schön ausgedrückt. Und im stillen und ehrfürchtigen Umgang mit Gottes Wort, indem wir Gottes Autorität anerkennen, können wir Gottes Verheißungen im Glauben immer wieder ergreifen, fassen und auf das Eingreifen Gottes warten. Ich lese dazu Kapitel 2, die ersten Verse. Da merken wir etwas von dieser Erwartungshaltung, die Habakuk gehabt hat, im Blick auf das Handeln Gottes und dass Gott ihm sagt, schau Habakuk, es geht darum, dass du meinen Verheißungen glaubst. Darum geht es. Und dieses wichtige Wort, das wir jetzt hören, das finden wir dann später im Neuen Testament, Römer Kapitel 1, Vers 17, im Galaterbrief im 3. Kapitel und auch im Hebräerbrief im 10. Kapitel zitiert. Also das ist so wertvoll und so wichtig, dieses Wort. Wir erkennen es gleich wieder. Hier stehe ich auf meiner Warte und stelle mich auf meinen Turm und schaue und sehe zu, was er mir sagen und antworten werde auf das, was ich ihm vorgehalten habe. Ist das auch deine Haltung immer wieder, wenn du gebetet hast? Hältst du Ausschau nach der Erhörung deiner Gebete, dass Gott seine Verheißungen verwirklicht, wie lange es auch dauern mag? Hältst du Ausschau? Wartest du? Der Herr aber antwortete mir und sprach, schreib auf, was du geschaut hast, deutlich auf eine Tafel, dass es lesen könne, wer vorüberläuft. Die Weissagung wird ja noch erfüllt werden zu ihrer Zeit und wird endlich frei an den Tag kommen und nicht trügen. Wenn sie sich auch hinzieht, so harre ihrer, sie wird gewiss kommen und nicht ausbleiben. Und jetzt kommt's. Siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Das ist das Wort, das wir alle kennen, durch das Luther zum lebendigen Glauben an Christus, an sein Versöhnungswerk gekommen ist. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Und hier sehen wir auch in diesem Vers, was eigentlich Halsstarrigkeit bedeutet, ja? Und das ist es ja, was Gott seinem Volk Israel immer wieder vorgeworfen hat. Es ist ein halsstarriges Volk. Das ist genau das Gegenteil von Glauben. Es ist Unglaube. Man vertraut den Verheißungen Gottes nicht. Und was ist die Folge davon? Wer halsstarrig ist, wer im Unglauben lebt, wer die Verheißungen Gottes in der Stille, im Lesen des Wortes oder auch durch die Predigt des Wortes nicht immer wieder ergreift, im Glauben fasst, der wird keine Ruhe haben. Er wird nicht zum Frieden kommen. Er wird keine Ruhe haben. Ruhe haben wir nur, indem wir Gottes Verheißungen in Christus Jesus für uns ganz persönlich im Glauben erfassen. Und besonders das Heil, das wir haben, die Vergebung der Sünden, aber auch alle anderen Verheißungen, die für uns und für unser Glaubensleben damit verbunden sind. Hier kommen wir also immer wieder zur Ruhe, im stillen Umgang mit dem Wort Gottes und in dem Wissen, dass Gott weiß, was er tut. Dass Gott weiß, was er tut, das wird uns doch in der Bibel bezeugt. Und darum heißt es immer wieder, in die Bibel hineinzuschauen und sich mit dem Wort Gottes zu befassen, beziehungsweise dem Wort Gottes Raum zu geben, damit es sich mit uns befasst und an uns arbeitet und wirkt. Und das bewahrt uns dann auch davor, die Problemlösungen in die eigene Hand zu nehmen, wie es ja leider in dieser Welt geschieht, nach dem Motto, wir haben jetzt lange genug gewartet. Ne? Was sagt der Herr dem Habakuk? Wenn sie verzieht die Verheißung, warte. Warte, bis sie sich erfüllt hat. Und das will man nicht. Wir haben lange genug gewartet. Das sogenannte Christentum hat versagt. Jetzt nehmen wir die Dinge selbst in die Hand. Wir schaffen es selbst. Wir schaffen eine neue Welt. Globale, politische, wirtschaftliche und religiöse Einheit, natürlich religiöse Einheit auf Kosten der alleinigen Wahrheit, die wir in Christus haben. Und auch im privaten Leben ist die Gefahr groß, dass wir Problemlösungen in die eigene Hand nehmen. Dass wir selbst danach trachten, mit den Problemen, ja, die wir so haben in unserem Glaubensleben. Und diese Probleme beziehen sich ja auf die verschiedenen Gebiete unseres Lebens, dass wir versuchen, diese Probleme selbst zu lösen. Ja, das ist immer wieder die große Gefahr. Aus der Abhängigkeit, aus dem Warten auf die Erfüllung der Verheißungen Gottes herauszufallen und eigenmächtig zu handeln, wie das beispielsweise auch bei unserem Glaubensvater Abraham der Fall gewesen ist. Ne? Ja. Der eigene Wege gegangen ist, unter denen wir heute noch in unserer Zeit zu leiden haben. Ja? In Zeiten, in denen Gott das alles scheinbar so unbeteiligt geschehen lässt, in denen sich nichts tut, da haben wir ja immer unsere Probleme damit, ne? Wenn sich so nichts tut, nichts verändert, wenn alles so beim Alten bleibt. In solchen Zeiten, in denen die Ungerechtigkeit in dieser Welt, wie es der Herr Jesus ja prophezeit hat für die letzte Zeit, das gottlose Wesen und Treiben überhand nehmen, sollen wir nach dem Willen Gottes unsere persönlichen Lektionen lernen. Im Grunde genommen läuft es ja umgekehrt, ihr Lieben. Ich lese dazu mal ein Wort aus dem Propheten Jesaja. Ich weiß nicht, ob euch das schon einmal aufgefallen ist. Wenn wir vom Herrn sprechen, dann sprechen wir meistens von dem, was wir jetzt tun im Blick auf Gott und sein Handeln und seine Verheißungen und so weiter. Ja? Das hat ja einen großen Raum in der Bibel, hat einen großen Raum, besonders in den Psalmen. Immer wieder ist vom Harren die Rede, vom Warten, ja, von dem, was uns so schwerfällt. Warten. Nicht voreilig die Dinge klären wollen, sondern warten auf das Eingreifen Gottes. Ne? Das fällt uns ja so schwer, das haben wir nicht. Das haben wir nur in Christus. Davon ist immer wieder die Rede in der Bibel, aber hier ist es mal umgekehrt. Und unser Harren hängt im Grunde genommen davon ab, dass es umgekehrt ist. Darum, so sagt der Herr, Jesaja Kapitel 30, Vers 18, darum harrt der Herr darauf, dass er euch gnädig sei und er macht sich auf, dass er sich euer erbarme. Denn der Herr ist ein Gott des Rechtes, wohl allen, die auf ihn harren. Hier haben wir also beides. Zunächst einmal, Gott harrt auf uns. Gott harrt darauf, dass wir unsere Lektion gelernt haben. Dann greift er ein, vorher nicht. Und Gott hat auch nicht immer nur uns alleine im Auge. So wichtig das ist für uns, dass wir unsere Lektion lernen. Gott hat auch die anderen im Auge, unser Umfeld. Gott wirkt nach allen Seiten hin. Das haben wir immer wieder beobachten können, wie Gott seine Fäden zieht. Und nicht nur eine Person da einbezogen ist, sondern viele Personen im Umfeld einbezogen sind. Sie alle müssen ihre Lektion lernen. Deshalb heißt es zu warten auf das Eingreifen Gottes. Gott wartet darauf, dass wir unsere Lektionen lernen. Gott wartet darauf, uns gnädig sein zu können, sich über uns erbarmen zu können. Das kann er nicht, bevor wir unsere Lektionen nicht gelernt haben. Aber das Lernen der Lektionen ist schon eine Gnade Gottes. Ja, er ist ja schon am Werk. Da ist er schon am Werk. Wenn jemand sagt, ich möchte gerne meine Lektion lernen, ich möchte gerne wissen, wo klemmt es bei mir, wie steht es um mein geistliches Leben, dann ist das schon ein Wirken des Heiligen Geistes an seinem Herzen. Und wenn wir dann unsere Lektion gelernt haben, wenn es soweit ist, dann greift Gott ein. Dann greift er ein, mit Sicherheit. Habakuk hat offensichtlich seine Lektion gelernt, denn es hat sich innerlich zunächst einmal bei ihm etwas Entscheidendes getan. In der Zwischenzeit, in der Gott sich manchmal wieder für unser Denken und Empfinden so befremdlich verhält, so unverständlich verhält, bleiben wir mit Gott im Gespräch. Und das tut Habakuk hier, er bleibt mit Gott im Gespräch. Und das ist etwas Großes, etwas Staunenswertes, nicht Selbstverständliches. Wenn wir in solchen Zeiten, wo alles ganz anders läuft, als wir uns das wünschen, in dieser Welt und auch im persönlichen Bereich, wenn wir in solchen Zeiten im Gespräch bleiben mit Gott, dann ist das etwas Großes, nicht selbstverständlich. Habakuk war ein Beter. Dies ist das Gebet des Propheten Habakuk. Er setzte sich im Gebet mit Gott auseinander. Das ist ganz, ganz wichtig und wesentlich. Er redete, wir haben vorhin diesen Abschnitt gehört aus dem Buch Hiob, er redete mit Gott. Und nicht nur wie seine Freunde über Gott. Das ist ein entscheidender Unterschied. Ob ich mit Gott rede, auch da, wo ich nicht einverstanden bin mit seinen Wegen, oder ob ich nur über ihn rede, wie das ja bekanntlich bei den Freunden Hiobs der Fall gewesen ist. Hiob rieb sich am Handeln Gottes, beziehungsweise am Nichthandeln Gottes, können wir uns ja auch reiben, wie das hier bei Habakuk der Fall gewesen ist. Das Handeln Gottes oder das Nichthandeln Gottes passt offensichtlich unserer Meinung nach nicht zum Wesen Gottes. Und so sagt hier Habakuk, Kapitel 1, Vers 13, deine Augen sind so rein, als dass du Böses ansehen könntest, und dem Jammer kannst du nicht zusehen. Jetzt kommt's. Warum siehst du dann aber den Räubern zu und schweigst, wenn der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Das passt doch nicht zu deinem Wesen, ja? Er reibt sich also am Tun Gottes. Aber er bleibt im Gespräch. Das ist das Entscheidende. Und das ist so wichtig, dass wir immer wieder mit dem, wo wir Probleme haben mit den Wegen Gottes, dass wir uns nicht entfernen von ihm, dass wir uns nicht distanzieren von ihm. Das war der eigentlich große Fehler, den Kain damals gemacht hat. Er ging weg von dem Angesicht Gottes, heißt es. Das war sein Fehler. Er hatte eine schreckliche Tat begangen. Er hatte seinen Bruder ermordet. Das war eine schreckliche Sache. Aber dieses Problem hat der Herr dann später am Kreuz auf Golgatha gelöst. Genauso wie er die Sünde Davids am Kreuz auf Golgatha später gesühnt hat durch das Blut Jesu. So schrecklich diese Tat war, aber sie war nicht das eigentliche Problem und der eigentliche Fehler, sondern der eigentliche Fehler bei Kain bestand darin, dass er sich jetzt von Gott entfernte. Mit der Bemerkung, meine Schuld ist zu groß, als dass ich sie tragen könnte. Luther hat übersetzt, als dass mir vergeben werden könnte. Wir sehen also die tiefe Wurzel des Unglaubens im Herzen von Kain. Er konnte nicht glauben, dass Gott ihm diese große Schuld vergeben würde. Das war sein Problem. Und deshalb entfernte er sich von Gott. Und darum, ihr Lieben, immerhin zu Gott. Egal wie du versagt hast, egal welche Probleme du hast mit den Wegen Gottes in deinem Leben oder in dieser Welt, mit der Ungerechtigkeit, die überhand nehmen wird. Ganz egal. Hin zum Herrn Jesus, im Gespräch bleiben mit ihm. Reib dich ruhig an seinem Handeln. Er ist dir deshalb nicht böse. Hiob hat Gott Dinge gesagt, die wir nie zu sagen wagen würden im Umgang mit unserem Herrn. Schreckliche Dinge hat er Gott vorgeworfen. Aber Gott war ihm nicht böse deshalb. Also hin zu ihm und im Gespräch bleiben mit deinem Gott. Schütte ihm dein Herz aus, egal was da drin ist. Und unser Herr Jesus ist natürlich darin das entscheidende Vorbild, wenn er sagt am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das war wirkliche Gottverlassenheit. Wenn wir das manchmal so empfinden, Gott hat mich im Stich gelassen oder ich fühle mich im Stich gelassen, Gott hat mich verlassen. Wenn das manchmal in solche Depressionen hineingeht in unserem Glaubensleben, dann ist das keine echte Gottverlassenheit. Gott verlässt uns nie. Aber beim Herrn Jesus war das tatsächlich der Fall. Gott hatte ihn tatsächlich verlassen, weil er, der Sohn Gottes, unsere Sünde trug und Gott die Sünde nicht anschauen kann. Aber der Herr Jesus wendet sich an Gott. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also hin zu Gott, in aller Not, in allen Problemen, die wir haben. Und nun erfährt Habakuk im Gespräch mit Gott eine Veränderung seines Denkens. Das ist auch das, was wir immer wieder erleben dürfen, wenn wir eine Zeit des Gebetes gehabt haben, des Gespräches mit unserem himmlischen Vater, wenn sein Wort zu uns geredet hat und wir mit ihm reden, nicht nur so schubladenmäßig, jetzt lese ich die Bibel und dann bete ich, sondern das ist eine lebendige Kommunikation mit unserem himmlischen Vater. Er redet und zwischendurch danken wir ihm oder sagen, Herr, wie verstehst du das? Ja? Natürlich haben wir auch spezielle Gebetszeiten dann der Fürbitte und dergleichen. Ja? Aber das ist etwas Lebendiges, das ist Gemeinschaft mit Gott, ihr Lieben. Ein Wesensmerkmal der Gemeinschaft mit Gott ist, dass wir im Gespräch mit ihm bleiben. So ist es ja auch untereinander, ja? Ihr mögt euch nicht immer verstehen, auch in der Familie. Da mag es auch manchmal ein heftiges Wort geben. Aber solange ihr noch miteinander redet, ist alles gut, ne? So möchte man sagen. Es ist nicht schön, wenn man sich zankt. Betrübt den Heiligen Geist. Aber solange man noch im Gespräch ist, dann kann alles gut werden. Also Habakuk erlebte eine Veränderung durch das Gespräch mit Gott. Während Habakuk in Kapitel 1 seine Verwirrung über Gottes Wege zum Ausdruck bringt, ist er offenbar jetzt einverstanden geworden mit dem Handeln Gottes. Er akzeptiert das Gerichtshandeln Gottes mit seinem Volk, ist aber gleichzeitig, und das ist entscheidend wichtig, voller Zuversicht, dass Gott es letztlich gut meint mit seinem Volk. Und darum kann er hier beten, Herr, ich habe die Kunde von dir gehört, ich habe dein Werk gesehen, Herr, mache es lebendig in naher Zeit, das heißt, kürze doch die Zeit ab und lass es kund werden in naher Zeit. Im Zorne denke an Barmherzigkeit, wenn du Trübsal sendest, im Zorne, wenn du Trübsal sendest, dann gedenke doch gleichzeitig deiner großen Barmherzigkeit. Diese Zuversicht hat Habakuk aufgrund der Tatsache, dass er das Handeln Gottes mit seinem Volk Israel jetzt akzeptiert. und auch mit der Völkerwelt insgesamt akzeptiert. Und er ist ja mittendrin in diesem ganzen Geschehen. Ja? Das ist wichtig für uns, dass wir das lernen. Und dass wir immer wieder aus der Gemeinschaft mit dem Herrn herausgehen als solche, die es gelernt haben, Ja zu sagen in Christus zu seinen Wegen. Und wenn wir uns unser Land anschauen, das Land der Reformation und überhaupt die Entwicklung in dieser Welt, dann müssen wir sagen, ja, wird sich da noch was ändern? Oder müssen wir nicht vielleicht sagen, ja, Herr, das Gericht Gottes kommt mit Sicherheit. Und ich gehe davon aus, dass es kommen wird. Speziell auch hier über das Land der Reformation. Es gibt solche Zeiten. Der Prophet Hesekiel sagt, selbst wenn Noah, Daniel und Hiob im Lande wären, ich würde sie nicht erhören. Das Gericht Gottes über das Land der Reformation ist beschlossene Sache. Da bin ich mir ziemlich sicher. Es wäre schön, wenn ich mich irren würde. Das wäre wunderbar. Wenn ich an dieser Stelle ein falscher Prophet wäre, das wäre wunderbar. Aber ich befürchte, dass es so kommen wird. Aber dann dürfen wir beten, Herr. Auch jetzt schon, wo sich diese Gerichte anbahnen. Herr, wenn Trübsal da ist. Diese schrecklichen Ereignisse, die passieren, geistlich zunächst einmal und dann auch äußerlich. Herr, gedenke der Barmherzigkeit, hab Erbarmen mit uns. Mach aus allem doch noch irgendetwas Gutes daraus und führe dein Volk hindurch durch all diese Nöte. Das dürfen wir dann auch wissen, dass Gott dieses Gebet erhören wird. Und so haben die Propheten immer bereits über Gottes Gerichtshandeln hindurch eine neue Zeit der Gnade Gottes verkündigt. Vielleicht für uns die Vollendung. Auch für uns und für andere, für die wir beten, gilt das. Wenn Gott uns oder andere schwere Wege führt, Herr, gedenke der Barmherzigkeit. Aber ist es nicht so, dass wir es schwer haben, das zu akzeptieren? Wir beten für jemanden, dass er zum Glauben kommt. Vielleicht für unsere Kinder, dass sie zum Glauben kommen. Für unsere Enkelkinder. Und dann möchten wir so gerne, dass sie doch vor Leid und Not bewahrt blieben. Ist das nicht so? Ist das nicht unsere Natur? Dass sie so zum Glauben kämen, auf andere Weise, dass Gott es anders machen würde. Aber dann merken wir auch manchmal in der Stille, dass wir sagen müssen, ja, es scheint nicht anders zu gehen, ne, als durch Trübsal. Es scheint nicht anders zu gehen und dann will ich es akzeptieren. Denn es geht um Wichtigeres als nur um zeitliches Wohlbefinden. Es geht um die Ewigkeit. Es geht um die ewige Seligkeit. Und wenn du dann zeitliche Not zulässt, Herr, gut, dann will ich es in Christus Jesus akzeptieren. Aber bitte, gedenke doch in solchen Zeiten an deine Barmherzigkeit. Greif doch ein, schenk doch Gnade zur Buße, dass die Betreffenden in sich schlagen. Das führt, wir kommen zum Schluss, ich fasse mich kurz, ich bemühe mich zumindest, mich kurz zu fassen, zu einem Durchbruch gegenwärtiger Freude und Kraft bei Habakuk. Er sieht ja schreckliche Dinge auf das Volk Israel zukommen. Und überhaupt, im Blick auf die ganze Weltgeschichte, war das nichts Erquickendes, was er da prophetisch schaute, auch wahrscheinlich durch Visionen, die er gehabt hat. Im Gegenteil, es waren schreckliche Dinge. Sie waren so schrecklich, dass er hier sagen kann in Vers 16, weil ich solches höre, bebt mein Leib, meine Lippen zittern von dem Geschrei. Fäulnis fährt in meine Gebeine. Ja. Aber dann kommt es durch das alles hindurch, doch zum Durchbruch der Freude und zur Kraft Gottes. Wenn es auch schrecklich sein wird, was kommt. Aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott meinem Heil. Denn der Herr ist meine Kraft. Er wird meine Füße machen wie Hirschfüße und wird mich über die Höhen führen. Luther sagt dazu, der Herr ist noch mein Gott. Darüber werden wir uns noch so freuen, dass wir springen werden wie die Hirsche. So leicht sollen unsere Füße werden und werden nicht mehr im Schlamme waten und kriechen, sondern ganz vor Freuden in der Höhe herschweben und fliegen und nichts tun, denn fröhlich singen und allerlei Freudenwerk treiben. Das soll geschehen, wenn das babylonische Zepter verflucht und zerstört wird und wir erlöst sind und das Reich kommt. Und jetzt schon, ihr Lieben, ist er, unser Herr Jesus, unser Heil. Er sagt, eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Euer Herz soll sich freuen, so sagt er seinen Jüngern in seiner Abschiedsrede. Euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Das ist nicht eine wunderbare Verheißung? Die Welt mag sich jetzt freuen über bestimmte Entwicklungen, über das, was sie als Freiheit bezeichnet. Aber dann kommt die große Traurigkeit, eine ewige Traurigkeit in der Gottesferne. Bei uns ist es umgekehrt. Wir sind jetzt manches Mal traurig, auch im Blick auf die Entwicklungen in unserer Zeit, auch im Blick auf die Zukunft, sind wir manchmal traurig, wenn wir sehen, die Gerechte Gottes kündigen sich an. Und auch, wenn wir persönlich in irgendeiner Weise vom Leid betroffen sind. Aber es wartet auf uns eine ewige Freude, ihr Lieben. Eine unveränderliche und ewige Freude in der himmlischen Herrlichkeit. Und auch jetzt schon gibt es immer wieder ein Danach. So sagt der Schreiber des Hebräerbriefes. Aber danach, im Augenblick dünkt es uns nicht Freude zu sein, wenn Gott uns erzieht. Wenn er uns Leid schickt, um uns dadurch zu sich zu ziehen, heimzusuchen, ist ein positives Wort, heimzusuchen. Das dünkt uns nicht Freude zu sein, aber danach kommt die Freude, danach kommt die Frucht, danach kommt die Herrlichkeit. Und das wollen wir auch gleich in der Abendmahlsfeier zum Ausdruck bringen. Wir wollen uns im Blick auf die zukünftigen Entwicklungen nicht die Freude an der Erlösung rauben lassen. Für jeden, der zu Christus gehört, ist Tag für Tag die Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus durch die Vergebung unserer Sünde Grund ewiger Freude und Quelle der Kraft. Aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott meinem Heil, denn der Herr ist meine Kraft, er wird meine Füße machen wie Hirschfüße und wird mich über die Höhen führen. Amen. Wir beten noch. Ja, lieber Vater im Himmel, was Habakuk gesehen hat, was du ihm geoffenbart hast, war schrecklich, war grausam. Und dennoch ließ er sich nicht entmutigen, blieb im Gespräch mit dir und kam zur Freude und zu neuer Kraft in dir und durch dich. Herr, wir preisen dich dafür, dass du es mit uns genauso machst und genauso hältst. Und dass wir dir unser Herz ausschütten dürfen, dass du Verständnis hast dafür, dass wir uns manches Mal an deinen Wegen reiben. Aber du wirst alles wohl machen. Du bist so gut zu uns. Und darüber wollen wir dich loben und preisen und dir von Herzen Dank sagen. Amen.